Heute werden wir über den Mentor oder das Mentoring sprechen. Den Begriff Mentor erklärt Thorsten Rivesell vom EC so. Das Wort kommt aus der griechischen Sage. Mentor war der Freund von Odysseus und der Lehrer von dessen Sohn Telemach. Als sich Odysseus auf den Weg nach Troja machte, vertraute er Mentor seinen Sohn an mit den Worten: Erzähle ihm alles, was du weißt. Mentor wurde der Begleiter von Telemach, nicht nur der Lehrer in verschiedenen Fächern, sondern auch der Ratgeber in Lebensfragen und der Entdecker und Förderer seiner Gaben. Soweit das Zitat. Übertragen auf die heutige Situation bedeutet das, der Mentor ist ein väterlicher Freund, ein Beschützer, Hauslehrer, Begleiter, Betreuer, Ratgeber, Entdecker und Förderer. Es ist kein Beruf und wird auch noch nicht bezahlt, aber man spricht in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst, in Schulen und Universitäten und auch in der christlichen Gemeinde von Mentoren. Wenn dieses Wort auch nicht in der Bibel vorkommt, so finden wir doch das Amt oder die Aufgabe an vielen Stellen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ein sehr bekannter Mentor war der Apostel Paulus. Da sind mindestens 4 Briefe von ihm im Neuen Testament, die an einen seiner Freunde und Schüler gerichtet sind. Ich lese mal gerade aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2 von Vers 1 an. Da erkennen wir dieses Verhältnis von Freund, Lehrer, Vorbild, Ratgeber und Förderer, eines Mentors zu seinem Schüler. Ich lese 2. Timotheus 2 aus der Guten Nachricht Bibel. Du aber, mein Sohn, werde stark in der Gnade, die dir durch Jesus Christus geschenkt ist. Was ich dir vor vielen Zeugen als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Nimm es auf dich als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus zusammen mit mir, für ihn zu leiden. Niemand, der in den Krieg zieht, kümmert sich noch um seine Alltagsgeschäfte, sondern es geht ihm einzig darum, die Anerkennung seines Befehlshabers zu finden. Ein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Preis nur gewinnen, wenn er sich streng den Regeln unterwirft. Der Bauer, der sich müht und plagt, hat auch als erster das Anrecht, vom Ertrag des Feldes zu essen. Du verstehst, was ich damit sagen will. Der Herr wird dir in allem das rechte Verständnis geben. Halte dir Jesus Christus vor Augen, erweckt vom Tod, aus der Nachkommenschaft Davids, wie es der guten Nachricht entspricht, die ich verkünde. Um ihretwillen leide ich. Sie haben mich sogar wie einen Verbrecher in Fesseln gelegt. Aber das Wort Gottes kann nicht in Fesseln gelegt werden. Ich ertrage das alles für die Menschen, die Gott erwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und die ewige Herrlichkeit erhalten. Es ist ein wahres Wort. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir aber nicht zu ihm halten, wird auch er nicht zu uns halten. Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Erinnere alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, an dieses Wort und beschwöre sie bei Gott, dass sie sich vor der Gemeinde nicht in fruchtlose Diskussionen einlassen, die den Zuhörern nur Schaden bringen. Bemühe dich, dass du vor Gott bestehen kannst mit deiner Lebensführung und deinem unbeirrbaren Wirken als einer, der das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht von Jesus Christus, klar und unverkürzt verkündet. Auf das gottlose Geschwätz gewisser Leute lass dich nicht ein. Sie werden sich immer noch weiter von Gott entfernen. Soweit der biblische Text aus 2. Timotheus 2 nach der Guten Nachricht Bibel. Was mich an diesem Abschnitt besonders interessiert, ist das Verhältnis des Apostels Paulus zu seinem Freund und Schüler Timotheus. Den Begriff Mentor finde ich dabei sehr passend, weil er eine Bezeichnung ausdrückt, die es von alters her gegeben hat und die wir ein wenig vernachlässigt haben. Andererseits rätsle ich daran herum, wie man den Gegenpart des Mentors richtig nennt. Offiziell heißt er Mentee oder Protégé, was so viel wie Schützling oder Zögling bedeutet. Eigentlich ist es auch ein Schüler, ein Jünger oder Nachfolger oder so etwas wie ein Pflegesohn. Deshalb nennt Paulus den Timotheus auch in diesem Brief seinen Sohn. Wir sprechen hier über den Mentor und sein Gegenstück, den Mentee, den ich aber lieber Zögling oder Schützling nennen möchte. Beim Lesen des Briefes, den Paulus hier an Timotheus geschrieben hat, finde ich viele Hinweise oder Erklärungen, wie das Verhältnis Mentor zu Zögling funktioniert. Einmal nennt Paulus den Timotheus seinen Sohn. Ein Mentor ist gewöhnlich älter und erfahrener als der Schützling. Er ist nicht der Chef oder Boss, sondern mehr der gütige Vater, der seine Erfahrungen und sein Wissen an seine Nachkommen weitergeben möchte. Ein Mentor ist auch jemand, der die Gaben und Talente in seinem Zögling erkennt und fördert. Im Timotheusbrief heißt es: Werde stark durch die Gnade, die dir durch Jesus Christus geschenkt ist. Der Mentor Paulus erkennt hier die Gnadengabe in seinem Zögling, nennt sie und ermutigt ihn, sie zu gebrauchen. Im nächsten Satz heißt es: Was ich dir als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib an zuverlässige Menschen weiter. Hier hat der Mentor sein Wissen, seine Erfahrungen und seine Glaubensüberzeugungen an seinen Zögling weitergegeben. Die Wissensübermittlung eines Mentors erstreckt sich auf sehr verschiedene Lebensbereiche. Es kann also der Glaube sein, die Lehre, die Bibelkenntnis oder auch die Gebetserhörungen und Wunder, die man mit Gott erlebt hat. Es können genauso gut Erfahrungen sein, die der Mentor im Zusammenleben mit anderen Menschen gemacht hat. Paulus hatte Gemeinden gegründet, er hatte viele Mitarbeiter, Freunde unter Christen und Nichtchristen, er hatte auch Gegner und Feinde. Sicher konnte er da manchen guten Rat geben, manche Warnungen und Empfehlungen an jüngere Mitarbeiter weitergeben. Dann hatte Paulus ja auch so seine Erfahrungen mit dem Reisen, mit den Verkehrsmitteln, den Gefahren, dem Klima- und Kulturwechsel. All dieses Wissen war nützlich und konnte seinem Zögling helfen und ihn vor Fehlern bewahren. Beim Mentoring geht es auch darum, dass der Zögling fähig wird, selber einmal ein Mentor zu werden. Er soll kein Lernender bleiben, sondern reifen und eines Tages andere lehren. Das drückt Paulus aus, wenn er schreibt: Was ich dir als Lehre übergeben habe, das gib an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Durch dieses Prinzip entsteht ein Multiplikationseffekt. Paulus gibt sein Wissen an 2 oder 3 Zöglinge weiter. Von denen tut jeder das Gleiche und schult ebenfalls 2 oder 3 andere. Dann sind schon bis zu 12 Leute in kürzester Zeit über persönliche Schulung zum Dienst vorbereitet worden. Ohne Bibelschule, ohne größeren Aufwand an Zeit und Geld. Dabei aber als Begleitung im praktischen Dienst, als theoretische Ergänzung. Ein weiterer Aspekt beim Mentoring ist die Vorbildfunktion. Paulus schreibt an Timotheus: Nimm es auf dich, als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus zusammen mit mir für ihn zu leiden. Hier fordert der Mentor seinen Zögling nicht nur auf, im Dienst für Jesus zu leiden, sondern er lebt es ihm vor. Für Paulus ist das Leiden nicht Theorie, Lehre oder moralische Forderung, sondern selbst durchlebte Erfahrung. Durch das Beispiel und Vorbild des Paulus, durch die Einstellung und die Reaktionen lernt der Zögling, das Leiden anzunehmen. Und er lernt, sich den Verfolgern und Gott gegenüber richtig zu verhalten. Zum Mentoring gehört natürlich auch die Belehrung, der Unterricht. Paulus schreibt: Du verstehst, was ich damit sagen will. Der Herr wird dir in allem das rechte Verständnis geben. Vorher spricht Paulus über Disziplin und die Opfer, die von einem guten Diener Jesu Christi erwartet werden. Der Unterricht, den der Mentor hier erteilt, kommt aus der eigenen Erfahrung. Er behandelt keine theoretischen, philosophischen Fragen, sondern Themen, mit denen der Zögling gerade konfrontiert wird und die ihm in der Überwindung der Probleme helfen. Ein Mentor ist ein Lehrer, Ratgeber, Begleiter und Beschützer. Er erkennt und fördert die Gaben, er gibt sein Wissen und seine Erfahrung an den Zögling weiter, er führt ihn zur Reife und bereitet ihn auf seine Lehrtätigkeit vor. Und noch eines wird im Brief des Paulus deutlich: Der Mentor ermutigt seinen Zögling. Nachdem Paulus über die Verantwortung und den Preis des Dienstes gesprochen hat, sagt er noch: Es ist ein wahres Wort. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Hier richtet der Mentor den Blick seines Schülers auf die Zukunft und auf die Belohnung. Damit ermutigt er ihn, durchzuhalten und die positive Seite seines Dienstes und seiner Bemühungen zu sehen. Wir können sicher noch viel mehr Beispiele über die Aufgaben und Tätigkeiten eines Mentors aus diesem und den anderen Briefen des Apostels Paulus heraussuchen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass noch viele andere Persönlichkeiten in der Bibel Mentoren waren. Da denke ich zum Beispiel an Jethro, den Schwiegervater des Mose. Jethro hat Mose bei seiner Arbeit beobachtet und sich Gedanken über die Verfahrensweise gemacht. Als Außenstehender mit mehr Lebensweisheit konnte er wertvolle Tipps geben, wie er seine Aufgaben besser bewältigen konnte. Als der große geistliche und politische Führer des Volkes Gottes wurde Mose später selbst zum Mentor. Er hat natürlich viele Leute geprägt und beeinflusst, aber in ganz besonderer Weise hat er zu seinen Lebzeiten seinen Zögling Josua vorbereitet, um die Leitung des Volkes übernehmen zu können. Aaron, der Bruder Mose, selber Priester, hat seine Söhne und Nachkommen in das Priesteramt eingewiesen, sie belehrt, ihnen Autorität gegeben und sie korrigiert. Der Prophet Elia war ein Mentor. Er berief den Propheten Elisa in seine Nachfolge, teilte seine Berufung mit ihm und rüstete ihn mit Vollmacht aus. Elisa gründete dann eine Prophetenschule und gab als Mentor weiter, was er von Elia gelernt hatte. Im Neuen Testament könnten wir neben Paulus auch noch Barnabas, Petrus und Johannes nennen. Das beste und größte Beispiel als Mentor ist jedoch Jesus selbst. Er sammelte seine Jünger um sich und zog mit ihnen 3 Jahre über Land. Dabei unterrichtete er sie, teilte sein Leben mit ihnen, gab ihnen ein Vorbild, ermutigte sie und bevollmächtigte sie später als seinen Nachfolger für den Verkündigungsdienst. Auch Frauen, muss man sagen, waren Mentorinnen, die andere unterrichteten und heranbildeten. Einige Gebiete außerhalb der Bibel, auf denen heute Mentoren eingesetzt werden, sind in der Wirtschaft. In einem Buch von Thorsten Rivesel las ich, die Wirtschaft hat längst entdeckt, dass ihren promovierten Mitarbeitern zwar viel Wissen vermittelt wurde, es ihnen aber oft an praxisorientierter Erfahrung und Reife mangelt. Mentoring verbessert die Produktivität, die Zusammenarbeit und die Freude an der eigenen Arbeit. Soweit das Zitat. Hier wird die Bedeutung der praktischen Anleitung im Beruf durch den Mentor hervorgehoben, im Gegensatz zu dem theoretischen Wissen, das in den Schulsälen gelehrt wird. Im Handwerk hilft Mentoring, spezielle Fertigkeiten und Tricks zu vermitteln, die ein Meister in jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Werkzeug und Material gewonnen hat. Außerdem verbessert Mentoring die Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen und hebt die Moral im Betrieb. Selbst in den Schulen wird Mentoring angewandt. Die Weitergabe von Lehre geschieht an Schulen und Universitäten fast nur frontal, im Unterricht oder beim Studium von Büchern, schreibt Rivesel. Durch Mentoren wird der Unterricht praktischer und persönlicher. Individuelle Hilfe wird möglich, auf psychologische, geistige und praktische Begabungen kann mehr Rücksicht genommen werden. Ähnliches trifft auch für die Gemeinde zu. Wir haben da auch persönliche Kontakte, Seelsorge, Hausbesuche, Freizeiten und andere Veranstaltungen, die wir vielleicht nicht als Mentoring bezeichnen, die es aber in Wirklichkeit sind. Allerdings könnten wir Christen auf diesem Gebiet noch viel effektiver werden. Ein sehr großes und weites Feld für Mentoring ist die Familie. Da ist der Vater, der mit seinem Sohn einen Spaziergang macht, sich für sein Hobby interessiert, ihm bei den Schularbeiten hilft, mit ihm über die Nachrichten oder ein Fernsehprogramm diskutiert. Oder die Mutter, die ihrer Tochter ein paar Rezepte zeigt oder einen Einkaufsbummel macht und über Kleider und Stoffe redet. Aber da sind auch die älteren Geschwister, die einen Einfluss auf die Jüngeren haben. Meine Frau hat ihrem jüngeren Bruder das Schreiben beigebracht, noch bevor er in die Schule kam. Eine besonders wichtige Rolle als Mentor kommt den Großeltern zu. Sie haben mehr Erfahrung als die Eltern, haben auch mehr Zeit, einen größeren Abstand von der täglichen Routine der Familie. Sie können ihren Enkeln viel Lebensweisheit und Einblicke in die Geschichte vermitteln, ihnen zuhören und seelsorgerlichen Rat geben. Selbst Onkel und Tanten haben eine Möglichkeit und eine Aufgabe, als Mentoren in der Großfamilie zu wirken. Ich glaube, dass heute Mentoring auf sehr vielen Gebieten angewandt wird und viel mehr Menschen befinden sich im Prozess des Mentoring, als wir annehmen. Wohl jeder meiner Hörer ist auf die eine oder andere Weise bereits ein Mentor und vielleicht auch gleichzeitig ein Lernender. Denn selbst Großeltern können noch etwas von ihren Enkeln lernen. Mentor sein ist nicht auf ein bestimmtes Alter beschränkt. Also wir alle stehen bereits in dem Prozess, andere zu begleiten, zu ermutigen, zu fördern, zu belehren. Mein Anliegen ist aber, dass wir es noch bewusster und noch besser tun. Schon allein das Erkennen, dass wir in der Rolle eines Mentors stehen, kann unsere Beziehung und Qualität verbessern. Dazu wünsche ich mir, dass unsere Aufgabe als Mentor noch zielorientierter sein möchte. Das erreichen wir, indem wir uns darüber Gedanken machen, was wir für nützliche Kenntnisse, Erfahrungen oder Fähigkeiten haben. Handfertigkeiten, Hobbys, Erlerntes im Beruf, am Computer, Erkenntnisse im Zusammenleben. Das alles sind Werte, die sich lohnen, weitergegeben zu werden. Vielleicht haben wir Kontakte, Zugang zu Organisationen, Persönlichkeiten, Experten, Vereinen, zu Medien oder Künstlern. Diese Kontakte zu nutzen und unsere Zöglinge, Kinder, Gemeindeglieder oder Freunde dort einzuführen, kann als wichtiger Dienst eines Mentors gesehen werden. Als zweites wünsche ich mir, dass wir die Aufgabe eines Mentors vollmächtiger erfüllen. Ein Mentor zu sein, kostet auch etwas an Zeit, an Mühe, Bereitschaft, vielleicht auch Enttäuschung und Ablehnung. Aber wir tun diesen Dienst nicht in unserem eigenen Auftrag, nicht weil wir damit Ansehen und Ruhm ernten könnten. Wir tun es, weil wir praktisch dem göttlichen Befehl und dem Beispiel aus der Bibel folgen. Als göttlich bevollmächtigte Mentoren haben wir Autorität, aber auch die Demut, unser Wissen und Können richtig zu vermitteln. Als drittes wünsche ich mir, dass wir das geistliche Potenzial beim Mentoring nutzen. Nachfolger Jesu haben Einsichten und Prinzipien, die von der Bibel geprägt sind. Es sind höchste moralische und geistliche Werte, die weitergegeben werden müssen. Nicht die Schule, nicht die Gesellschaft, nicht die Medien sollen unseren Kindern und Bekannten ihre Werte und Ziele vermitteln. Dazu haben wir den Auftrag und die besten Gelegenheiten. Wir beten. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, Lehrer, Berater und Förderer sein zu dürfen und unser Wissen und unsere Erkenntnisse weitergeben zu können. Wir brauchen dazu von dir Weisheit, Mut, Geduld und die Bereitschaft, uns gebrauchen zu lassen. Gib uns Gnade dazu. Amen.